Deutschlandfunk, Marktplatz.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Britta Fecke. Bepackt mit dem, was sie tragen können, ihre Kinder, Großeltern oder Haustiere im Schlepptau, versuchen die Menschen vor dem Krieg in der Ukraine zu fliehen. Mehr als 80.000 sind inzwischen in Deutschland angekommen und viele Privatpersonen möchten ihnen helfen. Geld oder Sachspenden abgeben, Wohnungsraum zur Verfügung stellen oder den Alltag der traumatisierten Flüchtlinge fernab der Heimat irgendwie erleichtern. Wir wollen heute klären, wie Sie den Geflüchteten helfen können, wenn Sie das möchten. Was zu beachten ist, wenn Wohnraum bereitgestellt wird, welche Sachspenden noch sinnvoll sind, welche Behördengänge anstehen oder welche Leistungen die Geflüchteten aus der Ukraine erhalten. All diese Fragen diskutieren wir mit Nora Brezka, seit 10 Jahren Mitarbeiterin beim Berliner Flüchtlingsrat, Marco Fieber, Vorsitzender der deutschen Sektion der Nichtregierungsorganisation Libereco, die sich für den Schutz der Menschen in Belarus und eben der Ukraine einsetzt, mit Darius Gobart, er ist Pressesprecher von Caritas International, dem Not- und Katastrophenhilfswerk der katholischen Kirche, und Uwe Lübking, zuständig beim Städte- und Gemeindebund für Flüchtlingsfragen und Integration. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben rund um das Thema, dann rufen Sie uns sehr gerne an unter 00800 44 64 44 64 oder senden Sie eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Frau Brezka, bei Ihnen in Berlin kommen im Moment die meisten Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten. Es ist sehr schwierig, Sie im Moment per Telefon zu erreichen. Wie sieht Ihr Alltag gerade aus?
Ja, unser Alltag, erstmal hallo. Unser Alltag sieht so aus, dass wirklich alle 2 Minuten unsere Handys, unsere Festnetze klingeln, dass Menschen hier im Büro vor der Tür stehen, dass wir sehr, sehr viele Anfragen bekommen, sowohl von unterstützenden Menschen, aber auch sehr viel von Menschen, die eben neu ankommen und überhaupt nicht wissen, wie es jetzt weitergeht, die auch die gesetzlichen Regelungen nicht kennen und auch nicht wissen, wo sie untergebracht werden. Also es ist absolut gerade wirklich auf höchstem Niveau arbeitsintensiv.
Herr Fieber, wie schätzen Sie das ein? Wo herrscht gerade der größte Bedarf? Bei Medikamenten, Matratzen, Dolmetschern?
Also ich glaube alles drei. Also vor allen Dingen natürlich Dolmetscher, die Kollegin hat es schon gesagt, in Berlin, aber auch in München, allen Städten, wo jetzt ja sehr viele Menschen aus der Ukraine, geflüchtete Menschen ankommen, da mangelt es vor allen Dingen an Dolmetschern. Meine Kollegen, die gerade in der Slowakei und in Uschgorod sind, berichten dort, dass da an Matratzen fehlt. Also das ist auch dort der Fall. Genau, so ist die Situation vor allen Dingen gerade.
Herr Lübking, Sie sagten mir im Vorgespräch, dass Ihnen die Situation der unbegleiteten Flüchtlinge die meisten Sorgen macht. Wie werden denn diese Menschen, die jungen Menschen, die hier ankommen, betreut?
Also optimal wäre es, wenn die Jugendämter möglichst schnell über die Ankunft erfahren würden, sodass die Jugendämter dann da schauen könnten, wo die Kinder und Jugendlichen untergebracht werden könnten.
Optimal wäre das, ja. Das klingt nach einem Aber.
Das ist in der Tat ein Aber. Wir haben aus Berlin erfahren, dass es hier durchaus auch Probleme gibt, dass es dort Menschen gibt, die gezielt nach jungen Menschen suchen, aber auch nach jungen Frauen suchen. Und hier müssen wir sehen, dass wir diesen Personenkreis wirklich schützen. Und deshalb ist es wichtig, dass man frühzeitig die Informationen gibt, an wen die Personen sich wenden können, damit hier eine Inobhutnahme geschehen kann.
Herr Gobart, haben wir vom letzten Mal gelernt, läuft es besser als 2015, als viele Menschen vor dem Krieg in Syrien geflüchtet sind? Herr Gobart ist uns doch nicht zugeschaltet. Das ist ein bisschen der Charme der Corona-Maßnahmen. Herr Gobart, können Sie mich hören?
Ja, ich kann Sie hören.
Ah, wunderbar. Guten Morgen. Sie beobachten ja von Caritas International die Geschehnisse schon sehr lange. Was würden Sie sagen? Läuft es besser als 2015, als viele Menschen vor dem Krieg in Syrien geflüchtet sind?
Also wir haben mit der Caritas in der Ukraine einen unheimlich starken und gut organisierten Partner. Es ist ja so, dass wir tatsächlich schon seit 2014, also seit der Annexion der Krim, in dem Land verstärkt tätig sind. Wir Strukturen aufgebaut haben oder geholfen haben, mit aufzubauen. Und das zeigt sich jetzt in den vergangenen Tagen, dass diese Strukturen tatsächlich funktionieren. Es ist für mich immer wieder unglaublich, das von den Kolleginnen und Kollegen zu hören, die arbeiten. arbeiten ja unter Kriegsbedingungen. Das ist ja nicht wie wir in Freiburg, in Berlin oder auch in Polen, sondern tatsächlich während des laufenden Krieges kümmern die sich um die Menschen und helfen auch den Binnenvertriebenen oder den Vertriebenen, die dann über die Landesgrenze hinweggehen. Keiner, der von der Caritas Ukraine versorgt wird, wird nicht vorher registriert. Das heißt, die wissen genau, wer wann zu welchem Zeitpunkt versorgt worden ist. Und deshalb würde ich, wenn Sie fragen, läuft es besser als 2015? Ich würde zumindest sagen, es läuft etwas geordneter in der Ukraine. Hier wie in Deutschland die Versorgung aussieht, das wird sich wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen rausstellen. Natürlich haben wir alle gemeinsam Erfahrungswerte gesammelt 2015, die wir jetzt auch einbringen können.
Herr Lübking, wie würden Sie diese Frage beantworten? Haben Sie das Gefühl, es ist etwas besser koordiniert als 2015?
Auch die Frage lässt sich nicht ganz einfach beantworten. Sicherlich sind wir anders vorbereitet und viele Kommunen haben auch ihre Netzwerke wieder ins Leben gerufen, um die Menschen unterbringen zu können, versorgen zu können. Aber wir müssen auch sehen, dass wir im Augenblick ja einzelne Ankunftsstädte haben, Berlin als Beispiel, aber auch Brandenburg insgesamt, wo die Ukrainer zunächst auflaufen. Und wir erleben noch keine Verteilung in Deutschland, die eine gleichmäßige Verteilung ermöglicht, sodass wir wirklich ein paar Hotspots haben und dass dort auch zu einer Überforderung kommt. Und hier ist eben der Wunsch gerade dieser Kommunen natürlich sehr groß, dass es jetzt eine Koordinierung auch seitens des Bundes gibt. Und ein anderes Problem, was wir ja haben, ist, dass die Einreise nach Deutschland auf ganz unterschiedlichen Wegen erfolgt. Das sind natürlich einmal die Züge, die aus Polen kommen, aber es sind eben auch viele Private unterwegs, die die Menschen entweder direkt aus der Ukraine, aus Polen abholen. Es sind Busunternehmer unterwegs, einige Städte machen das auch selbst im Rahmen von Städtepartnerschaften, sodass wir im Augenblick eine sehr unübersichtliche Lage auch haben. Und das erschwert natürlich vielfach auch die Arbeit vor Ort.
Bevor wir uns dem Koordinationsthema im Detail widmen, schauen wir einmal Richtung Sachsen. Die Hilfsbereitschaft der Geflüchteten aus der Ukraine ist überall sehr groß. Rund 80.000 sind in Deutschland inzwischen angekommen und ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht. Wie Helfer und Hilfsbedürftige zusammenfinden, das beschreibt mein Kollege Alexander Moritz am Beispiel von Sachsen.
Die Erstaufnahmeeinrichtung Mockau im Norden von Leipzig. Zwischen den einstöckigen Metallleichtbauten spielen Kinder Fußball. Es ist voll geworden in den vergangenen Tagen. Die 1300 Plätze sind nahezu vollständig belegt. Viele weitere Ukrainer sind erstmal bei Verwandten oder Freunden untergekommen. Mehrere 10.000 könnten noch kommen. Das Land Sachsen will deswegen zusätzliche Zelte aufbauen und sucht weitere Unterkünfte.
Eigentlich ist das immer noch Chaosphase. Im Katastrophenschutz heißt das Chaosphase. Es ist immer noch alles sehr, sehr dynamisch. Und nichts ist schlimmer, als wenn jeder macht, was er gerade denkt und niemand sich dazu ordentlich vernetzt.
Sagt Regina Kraushaar, Präsidentin der Landesdirektion, die in Sachsen für die Unterbringung zuständig ist. Möglichst schnell sollen die Menschen dezentral in Wohnungen untergebracht werden. Unklar aber, ob das gelingt, sagt Dave Schmidtke vom Sächsischen Flüchtlingsrat.
Es ist noch sehr viel Unsicherheit, weil beispielsweise Dresden, Leipzig, die bemühen sich gerade, um diese Sozialwohnungen bereitzustellen, aber können halt auch noch nicht abschätzen, wie viele Plätze dann tatsächlich für die Geflüchteten zur Verfügung stehen. Und dementsprechend ist es dann auch wichtig, wenn jetzt erstmal noch private Notunterkünfte zur Verfügung gestellt werden, dass die Behörden da etwas Zeit gewinnen.
Online gibt es eine Vielzahl von Zimmerbörsen, beispielsweise die Website unterkunft-ukraine.de. Teilweise übernimmt auch die Stadtverwaltung die Zimmervermittlung. Das Sozialamt mietet die Zimmer oder Wohnungen je nach Bedarf an.
Beispielsweise in der Stadt Chemnitz ist es so, dass man dort tatsächlich sich direkt melden kann über die Homepage, über ein Portal und dort entsprechenden Wohnraum anbieten kann. Da empfiehlt sich das Sozialamt der jeweiligen Stadt, da die Unterbringungsabteilung kurz anzurufen und nachzufragen bzw. eine Mail zu schreiben, weil das noch nicht einheitlich geregelt ist.
Die Geflüchteten selbst sollten sich möglichst schnell bei den Behörden registrieren, rät Bettina Kraushaar von der Landesdirektion. Das ist auch wichtig, wenn man bereits jemanden bei sich aufgenommen hat.
Die Unterkunftskosten werden im Umfang zum Asylbewerberleistungsgesetz erstattet. Deswegen ist es total wichtig, dass mit den Landkreisen Kontakt aufgenommen wird, wenn man Erstattung der Unterkunftskosten begehrt.
Viele Menschen wollen auch auf anderem Wege helfen.
Wir haben ganz, ganz viele Angebote von außen. Die Hilfsbereitschaft ist riesengroß unter Bevölkerung.
Bestätigt Skadi Köhler von den Johannitern Leipzig, die die Unterkunft in Mokau betreiben. Allerdings ist es schwer, einen Überblick über die Vielzahl von Angeboten zu bekommen. In vielen Städten gibt es spontan entstandene Vernetzungsgruppen bei WhatsApp, Telegram oder Instagram. Um die öffentlichen Gruppen zu finden, lohnt es sich, in den Apps nach einer Stadt und dem Stichwort Ukraine zu suchen. In Sachsen hat das Land eine Website geschaltet, wo Freiwillige Hilfsangebote einstellen können. Eine Übersicht gibt es auch auf den Websites der Flüchtlingsräte.
Zum Beispiel über Patenschaftsprojekte, wo man dann ehrenamtlich die Leute im Alltag begleiten kann, dass halt so der erste Gang zum Arzt, Schulanmeldung von den Kids, dass das alles organisiert wird. Da gibt es sehr, sehr viele Organisationen und sehr, sehr viele ukrainische Vereine, die da auch Kontakte vermitteln.
Dave Schmidtke rät, sich bei lokalen Initiativen oder den örtlichen Behörden zu informieren.
Am besten in Kontakt treten mit professionellen Migrationsberatungsstellen beziehungsweise mit Büros von Caritas, AWO, Diakonie, die schon jahrelang in der Flüchtlingssozialarbeit tätig sind und dementsprechend dann auch wissen, welche Hilfe gerade gebraucht wird, wo diese am besten ankommt. Wir wissen das jetzt. Aktuell zum Beispiel ja eher Medikamente gebraucht werden und alles, was Infektionsschutz angeht und natürlich auch direkte finanzielle Unterstützung.
Direkt bei Sammelunterkünften Hilfe anzubieten, ist eher nicht sinnvoll, sagt Skadi Köhler von den Johannitern Leipzig.
Beim Ehrenamt ist es ganz wichtig, dass wir die Menschen im Vorfeld schon erstmal kennenlernen müssen, bevor sie zu den Geflüchteten dürfen. Das ist klar, wir haben da also Vorgaben, wer überhaupt als Ehrenamtler arbeiten darf. Das ist auch gut und richtig so, weil die Geflüchteten müssen ja auch geschützt werden.
Bei allem guten Willen sollte man auch darauf achten, Menschen mit Hilfsangeboten nicht zu überfordern.
In den ersten Tagen sollte man es wirklich nicht überstürzen. Jetzt gerade für Menschen, die Traumatisierung des Krieges erlebt haben, ist es wirklich wichtig, dass die Leute erstmal zur Ruhe kommen.
Erstmal zur Ruhe kommen. Wo das möglich ist, das wollen wir jetzt besprechen. Alexander Moritz berichtete für uns aus Leipzig. Eine Frage, die wir gerade noch aufgeworfen hatten, war die nach der Koordinierung. Der Städtetag fordert ja ein Treffen von Bund und Ländern, um die Koordination besser zu ermöglichen. Jetzt hörte ich aber von der Bundesebene, dass das eigentlich noch nicht nötig ist. Wie ist denn da Ihr Eindruck, Herr Lübking?
Also aus unserer Sicht ist es schon nötig, weil es gibt natürlich die Runden, die man mit dem Innenministerium hat, mit dem Sozialministerium. Aber hier gibt es auch um die Vernetzung der unterschiedlichen Leistungen. Es geht um Fragen von Transport. Es ist so vieles, was tatsächlich noch offen ist und besprochen werden muss. Man muss ja sehen, die Aufnahme der Vertriebenen aus der Ukraine erfolgt nach § 24 des Aufenthaltsgesetzes. Das ist die Umsetzung dieser sogenannten Massenzustromrichtlinie der EU. Und die ist jetzt zum ersten Mal in Kraft getreten. Das heißt, man hat auch noch keine Erfahrungen mit der Umsetzung dieser Norm. Und deshalb muss es auch darum gehen, dass man jetzt genau bespricht, wie man das tut und dass man das auch möglichst einheitlich tut.
Verzeihung, ich hatte vorhin gefragt, ob schon erkennbar ist, dass es mit dieser Krise besser funktioniert als 2015. Frau Brezka, ich glaube, Herr Lübking hat gerade schon einen Punkt angesprochen, wo Sie einen Unterschied ausmachen können, oder?
Ja, genau, das wollte ich vorhin noch sagen. Genau, dass das eben ein Riesenunterschied ist. Natürlich, dass nicht alle Leute ins Asylverfahren müssen, sondern dass sie durchaus eine Aufenthaltserlaubnis mit Arbeitserlaubnis direkt bekommen können über den genannten Paragraphen 24. Wir haben aber auch den weiteren Unterschied, dass wir zum Beispiel in Berlin extrem starke Communities haben von Menschen, die 2015 geflüchtet sind, die jetzt als HelferInnen einspringen. Also das heißt, die selber noch ihre Kriegserfahrung haben und jetzt die Not erkennen und dort ganz viel machen. Also das war 2015 auch anders. Insofern denke ich, ist da schon ein Unterschied. Wir müssen eben jetzt, klar, die Unterbringung und so weiter, das ist nochmal eine andere Geschichte. Da ist noch Luft nach oben sozusagen von dem, was wir gelernt haben aus 2015. Aber ich würde schon sagen, dass es insofern eine andere Situation ist, weil die Solidarität nochmal eine andere ist als 2015. Also gerade Aufnahmebereitschaft in Privatwohnungen, aber eben auch wirklich, dass die Leute relativ schnell in selbstständiges Leben kommen können über den Paragraphen 24, ohne langwierige Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Ich denke, das ist der größte Unterschied.
Wenn wir jetzt mal schauen, die Hilfsbereitschaft vor Ort ist ja noch sehr, sehr groß. Wie kann man diese Leute abholen? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand Wohnraum zu Verfügung stellen möchte. Sei es nur ein Wohnzimmer, das er umbauen kann oder beziehungsweise das Umbauen, also wo er ein Bett reinstellen kann oder wo es ein Schlafsofa gibt. Oder dass jemand sogar noch eine Anliegerwohnung hat, die er gerne hergeben möchte. Was sollen diese hilfsbereiten Menschen beachten und wo können sie sich melden, um ihren Wohnraum anzumelden?
Also wir haben, es wurde ja schon genannt, es gibt verschiedene Plattformen, wo allerdings sehe ich da genauso das Problem. Wir fordern da auch eine Koordination vom Senat Berlin und natürlich auch in den anderen Kommunen, weil da eben die Gefahr da ist, dass Missbrauch entsteht. Das haben wir schon gehört und es ist tatsächlich auch schon geschehen. Das heißt, man kann es auf bestimmten Plattformen anbieten, aber momentan ist da die Regelung noch nicht so, dass das alles koordiniert und sehr sicher für die Leute abläuft. Ansonsten ist es, glaube ich, regional unterschiedlich, wo man es anbieten kann. In manchen Regionen kann man es, glaube ich, auch direkt anbieten bei den Ämtern. Aber hier in Berlin ist es momentan noch so, dass es über Plattformen angeboten werden kann. Man muss aber wissen, dass es wirklich regional unterschiedlich ist. In Berlin zum Beispiel können sich Leute, die jetzt eine Unterkunft gefunden haben, noch gar nicht registrieren, um einen Aufenthaltstitel zu bekommen beim Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten. Da soll es ein Online-Tool geben, aber das gibt es noch nicht, wo die sich registrieren können. Es können sich momentan nur Menschen registrieren, die kein Dach über dem Kopf haben. Also das heißt, es ist auch wirklich unterschiedlich. Ich denke, da ist Berlin natürlich auch eine Ausnahme, weil einfach jeden Tag so viele ankommen. Aber da ist noch sehr viel im Unklaren. Deswegen können wir auch den Menschen, die jetzt Wohnung anbieten, nicht sagen, es wird so und so und so genau laufen. Wir können nur sagen, bleiben Sie informiert und melden Sie sich bei uns.
Frau Fecke, darf ich dazu sehr kurz was Ergänzendes sagen, weil Sie eben dieses Bild aufmachten, wenn man bei sich im Wohnzimmer noch ein Bett hinstellen möchte. Ich finde das überwältigend, wie groß im Moment die Solidarität und die Hilfsbereitschaft in Deutschland ist. Und ich freue mich darüber, dass es so viele Menschen gibt, die jetzt bereit sind, ihre Wohnung, ihr Haus, ein Apartment zur Verfügung zu stellen. Worauf ich nur hinweisen möchte, ist, dass wir uns auf eine längere Situation einstellen müssen. Also jeder und jede, die am Überlegen ist, Wohnraum und Platz zur Verfügung zu stellen, wird natürlich dringend gesucht, aber diese Personen müssen für sich wissen, wir reden nicht über ein paar Tage. Es ist nicht davon auszugehen, dass in 3 Tagen oder in 14 Tagen die Situation sich wesentlich verbessert hat. Und das ist einfach nur mein Appell, auch vielleicht an die Menschen, die jetzt gerade zuhören und das für sich überlegen. Natürlich, wenn sie zusätzlichen Platz, zusätzlichen Raum haben, gibt es auf kommunaler, lokaler Ebene inzwischen Ansprechpartnerinnen oder Online-Börsen. Aber aus so einem Aktionismus heraus zu sagen, das habe ich eben ja aufgegriffen, hier in meinem Wohnzimmer stelle ich noch ein Bett auf, das kann man sicherlich ein paar Tage machen, aber wahrscheinlich eher nicht 3 Monate, 6 Monate, 9 Monate. Und das müssten die Menschen für sich überlegen, weil für Geflüchtete ist es natürlich schwer und das ist auch eine schwere Situation, wenn man aufgenommen wird und wird dann irgendwie nach 28 Tagen so eine Situation entsteht, dass man sagt, jetzt stürzt, aber jetzt ist es aber ein bisschen unangenehm und man dann wieder eine neue Unterkunft suchen muss. Also da appelliere ich einfach nur daran, machen Sie das, was Ihnen möglich ist, aber bedenken Sie auch für sich, dass das mittelfristig, langfristig etwas ist und versuchen Sie da eine Lösung zu finden, die Sie für Ihren Tagesablauf auch nicht so beeinträchtigt, dass Sie vielleicht nach 28 Tagen nicht mehr bereit sind, das zu leisten.
Es gibt ja auch relativ viele Menschen, die leerstehende Wohnungen zur Verfügung stellen wollen, zumindest für eine gewisse Zeit auch. Welche Möglichkeiten haben die denn, um einen Teil dieser Unterkunftskosten wieder hereinzubekommen? Also ist im Beitrag schon was angesprochen worden. Können Sie das mal konkretisieren, Herr Lübking?
Also die Betroffenen haben ja Anspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auch auf die entsprechenden Unterkunftskosten und darüber können dann auch die Wohnungen abgerechnet werden. Aber die Kommunen mieten ihrerseits ja auch vielfach Wohnraum an, versuchen es jedenfalls. Es ist ja auch so, dass in einzelnen Regionen Deutschlands wir ja auch einen sehr angespannten Wohnungsmarkt haben, so dass es auch gar nicht so einfach ist, Wohnungen zu finden. Deshalb geht man auch auf Hotels zu und versucht dort entsprechende Zimmer anzumieten. Das würde dann über die Kommunen laufen. Aber wir werden auch wieder die sogenannten Massenunterkünfte aufbauen müssen. Auch dies tun einzelne Kommunen, gerade in den Regionen, wo mit einer höheren Zahl von Vertriebenen gerechnet wird. Also es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Wege. Die Kosten werden dann aber entsprechend getragen.
Es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, außer Wohnraum oder ein Bett zur Verfügung zu stellen. Viele wollen ja einfach vor Ort helfen. Das ist ja auch möglich, indem man einfach bei den Hilfsorganisationen mit anpackt und seine Fähigkeiten zur Verfügung stellt. Was wird denn da im Moment eigentlich am nötigsten gebraucht, Herr Fieber?
Also ich glaube vor allen Dingen Spezialisten. Also das Wichtigste ist vor allen Dingen nicht auf Eigeninitiative an die Grenze zu fahren. Das mag nicht gemeint sein, aber vielfach führt das vor allen Dingen ja zu sehr viel Staus, sodass teilweise die humanitären Transporte, die Medizintransporte im Stau stehen oder gar nicht so richtig durchkommen. Also wenn man helfen will vor Ort direkt an der Grenze oder in der Ukraine, das nur in Absprache mit den lokalen Organisationen vor Ort. Ich kann sagen, wie die Situation an der slowakisch-ukrainischen Grenze ist, weil wir da Leute von uns vor Ort haben. Und die sagen, dass da alles sehr gut organisiert ist. Also dass es da eigentlich momentan keine weiteren Helfer braucht. Also dass sowohl slowakische NGOs vor Ort sind, als auch der slowakische Staat und das alles sehr gut oder gut, sage ich mal, organisiert ist, sodass da momentan keine Helfer dort zumindest gebraucht werden. An der polnischen Grenze sieht es aus meiner Sicht ähnlich aus.
Willkommen zum zweiten Teil des Marktplatzes, heute rund um die Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine. Ich darf Ihnen an dieser Stelle noch einmal meine Gäste vorstellen. Das ist Marco Fieber, Vorsitzender der deutschen Sektion der Nichtregierungsorganisation Libereco, die sich für den Schutz der Menschenrechte in der Ukraine einsetzt. Dariusz Goba, der ist Pressesprecher von Caritas International, dem Not- und Katastrophenhilfswerk der katholischen Kirche. Uwe Lübking, zuständig beim Städte- und Gemeindebund für Fragen bei Flüchtlingen und Integration. Und Nora Brezker, sie arbeitet seit 10 Jahren beim Berliner Flüchtlingsrat. Wenn Sie Fragen haben zum Thema, dann rufen Sie uns gerne an unter 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie uns gerne eine Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. In der ersten halben Stunde sind schon einige Fragen angekommen der Hörer. Und Sie bitten vor allem um die Klärung der Begriffe. Und Herr Lübking, ich weiß, dass wir auch im Vorfeld schon darüber gesprochen haben. Oft wird von Flüchtenden gesprochen, aber Sie sagen, eigentlich sind es Kriegsvertriebene. Sie sind auch Jurist, dann seien Sie doch bitte so gut und klären uns mal auf, welche Begrifflichkeiten angebracht sind.
Also der Begriff der Kriegsvertriebenen ist auch den Begriff, den das Bundesinnenministerium verwendet, um hier deutlich zu machen, dass es hier um Menschen geht, die aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen, der Aggression Russlands ihr Land verlassen müssen. Das sind keine Menschen, die jetzt aus ihrem Staat flüchten, sondern sie werden eben vertrieben, weil die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine sind.
Sind an diesem Begriff auch bestimmte Leistungen gekoppelt in Deutschland?
Also die Leistungen richten sich ja jetzt hier nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, das sieht ja der Paragraph 24 des Aufenthaltsgesetzes zu. Es gibt Vorschläge, Überlegungen zu sagen, ob es nicht besser wäre, statt des Asylbewerberleistungsgesetzes das SGB II zu nehmen, weil es höhere Leistungen vorsieht, aber auf der anderen Seite zum Beispiel etwa bei der Unterkunft noch klarer ist, weil dann nach dem SGB II auch die Kosten der Unterkunft, also wenn dann die Menschen tatsächlich eine Wohnung anmieten, auch übernommen würden. Da wird es sicherlich noch Gespräche geben, aber im Augenblick richtet sich das Leistungsrecht nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das heißt, es gibt existenzsichernde Sozialleistungen. Die Gesundheitsversorgung wird sichergestellt, entweder wenn die Länder das eingeführt haben über eine Gesundheitskarte oder die Betroffenen bekommen einen Behandlungsschein. Aber was auch eben geregelt ist, anders als bei den Geflüchteten 2015, es besteht die Arbeitserlaubnis. Das heißt, die Menschen können arbeiten und wo wir natürlich jetzt auch darauf achten wollen und wo wir uns für einsetzen wollen, ist, dass für die Kinder auch entsprechende Plätze in den Kitas und in den Schulen bereitgestellt werden. Das ist auch nicht einfach. Insbesondere brauchen wir jetzt auch erstmal Sprachkurse für die Kinder, damit sie dann auch einen Schulbesuch haben. Einzelne Länder werden jetzt hier auch wieder die sogenannten Willkommensklassen einrichten. Hier brauchen wir natürlich diejenigen, die den entsprechenden Sprachunterricht geben können. Mit einzelnen Ministerinnen und Ministern der Kultusministerkonferenz darüber gesprochen. Hier gibt es Überlegungen in den Ländern, auch aus dem Kreis derjenigen, die jetzt nach Deutschland gekommen sind, zu schauen, ob es dort Lehrkräfte gibt, die man möglicherweise auch hier einsetzen kann.
Muss man da eigentlich sensibel mit umgehen? Die meisten Ukrainer sprechen ja auch Russisch. Ist es unangebracht, russische Dolmetscher oder russische Sprachkurse oder ja russische Integrationskurse anzubieten, also mit russisch sprechenden Hilfskräften und Lehrern? Oder muss man doch auf russisch sprechende Menschen zurückgreifen, weil einfach auch nicht so viele ukrainisch sprechenden Menschen in Deutschland leben?
Das ist sicherlich eine sensible Frage, das sollte man mit den Menschen erörtern. Aber viele sprechen ja auch durchaus Russisch. Und ich glaube, wenn man erklärt, dass es eben über Russisch dann funktioniert, dass man sich dann verständigen kann, dass das auch eine Möglichkeit ist. Aber grundsätzlich sollte man natürlich schauen, dass es dann ukrainische Dolmetscherinnen und Dolmetscher gibt, dass man sich auf Ukrainisch unterhalten kann. Bei denjenigen, die sich als russische Dolmetscher anbieten, sollte man auch immer ganz genau den Hintergrund erfragen.
Mhm. Frau Britzka, Sie sind ja gerade damit befasst, Menschen zu vermitteln, ihnen zu helfen bei Arztbesuchen, Behördengängen, einfach schon bei der Ankunft hier in Deutschland. Sie sind in Berlin. Wie ist jetzt Ihre Erfahrung? Wie dringend brauchen Sie Dolmetscher oder Menschen, die einfach der ukrainischen Sprache mächtig sind?
Ja, danke für die Frage. Da wollte ich nämlich gerade noch mal drauf eingehen. Es kommen ja nicht nur Menschen mit ukrainischer Muttersprache, ne, oder Herkunftssprache. Das ist jetzt hier noch nicht so erwähnt worden, aber das ist sehr wichtig. Also es kommen sehr, sehr viele Menschen auch, die in der Ukraine gelebt haben, aber nicht ukrainische Staatsbürgerinnen sind. Das heißt, damit muss man auch gucken. Erstens wird es beim Aufenthalt nach § 24 werden wir sehen, was es da für eine Weisung vom Bundesinnenministerium geben wird, was den befristeten Aufenthalt angeht. Das heißt, Menschen, die in irgendeiner Weise in der Ukraine gelebt haben und dort einen befristeten Aufenthalt hatten und jetzt auch vor dem Krieg geflohen sind und zum Beispiel nicht mehr in ihre Herkunftsländer zurück können, was mit denen eigentlich passiert. Also das heißt, wir brauchen nicht nur die ukrainische Sprache. Natürlich sprechen viele von Ihnen noch ukrainisch, aber wir brauchen auch Englisch. Es waren viele Studierende dort, die vertrieben worden sind. Wir brauchen Englisch, wir brauchen Französisch. Wir brauchen aber auch zum Beispiel Dari, weil die Ukraine auch aus Afghanistan evakuiert hat nach der Machtübernahme der Taliban. Das heißt, da wurden Menschen aus Afghanistan evakuiert in die Ukraine und sind jetzt wieder geflohen. Also das heißt, wir brauchen sehr viel mehr Sprachen als ukrainisch. Das ist erstmal das eine. Wir brauchen aber wirklich dringend Sprachen tatsächlich und vor allem verlässliche Informationen, die übersetzt werden. Das Zweite, was wir unbedingt brauchen, sind Begleitungen und Unterstützung bei Anträgen. Das heißt, bei Registrierung, bei Anträgen beim Sozialamt, auf Leistungen, aber auch dann zukünftig bei der Ausländerbehörde, bei uns Landesamt für Einwanderung genannt, bei den Anträgen auf den Paragraphen 24 als Beispiel. Also da brauchen wir ganz viel Unterstützung, aber koordiniert und vermittelt, wie es schon gerade angedeutet wurde, nicht einfach so ohne Informationen. Auch allein die Sprache, allein die Sprachkenntnisse reichen nicht. Also man sollte sich immer entweder beim Flüchtlingsrat erkundigen oder AWO, Arbeiterwohlfahrt, Caritas etc., also die alteingesessenen Hilfsorganisationen.
Kann ich denn diese Hilfe, als ganz normale Bürgerinnen und Bürger aus Deutschland, kann ich diese Hilfe anbieten bei Behördengängen, auch wenn ich weder Russisch noch Ukrainisch noch besonders gut Französisch spreche?
Also man kann natürlich mit den Menschen zusammen es ausfüllen, aber es ist natürlich sehr viel einfacher, wenn man in irgendeiner Weise eine gemeinsame Sprache hat. Wir haben jetzt aber auch die Erfahrung gemacht, dass gerade jüngere Menschen aus der Ukraine auch sehr gutes Englisch sprechen. Das heißt, wenn man eine gemeinsame Sprache findet, ist es sehr viel einfacher.
Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie auf zwei Schlangen treffen. Was haben Sie damit gemeint?
Also wir haben die Nachricht bekommen von sehr vielen, die hierher gekommen sind, dass es eben in der Ukraine beim Ausgang sozusagen beim Grenzübergang zwei Schlangen gibt. Einmal die Menschen mit ukrainischen Pässen und die keine ukrainischen Pässe haben. Wir haben jetzt auch von Familientrennungen gehört, wo dann zum Beispiel Mutter mit Kind ukrainische Pässe hatten und rübergekommen sind, aber der türkische Vater nicht mit Daueraufenthalt in der Ukraine. Also da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Und diese Unterschiede haben sich tatsächlich leider auch am Hauptbahnhof fortgesetzt, wo Menschen Unterkünfte angeboten haben, aber bitte nicht für Nicht-Ukrainerinnen. Also das heißt, da müssen wir unbedingt aufpassen, auch als Zivilgesellschaft, dass wir sehen, die Menschen sind alle vom gleichen Krieg vertrieben. Und wir sollten da keine Unterschiede machen im Sinne von, welchen Menschen wir helfen wollen und welche Menschen wir unterstützen wollen und welche nicht. Das meinte ich mit den zwei Schlangen. Das ist eine sehr tiefgreifende Erfahrung, die uns gerade Menschen schildern, die hier ankommen, die nicht Ukrainerinnen sind, aber dort gelebt haben.
Ich würde diese Schilderung ganz gerne in die verschiedenen uns zugeschalteten Leitungen geben. Was sind denn Ihre Erfahrungen, Herr Fieber, Herr Gobert und Herr Lübking, vielleicht auch in der Reihenfolge?
Ja, also wir teilen das auf jeden Fall auch, dass oder wir haben das auch bemerkt, dass es da unterschiedliche Kategorien gibt. Also einerseits Menschen, die den ukrainischen Pass haben oder vorweisen können und Menschen nicht. Ganz konkret betrifft das sogar viele Menschen aus Belarus, die von dem Lukaschenko-Regime in Belarus nach der brutalen Niederschlagung der Proteste 2020 in die Ukraine geflohen sind und nun erneut fliehen müssen aus dem Land vor dem russischen Aggressor und die dort auch ungleich behandelt worden oder vor den ähnlichen Schwierigkeiten stehen wie viele Studierende aus Afrika, die in der Ukraine studiert haben und dort auch teilweise Schwierigkeiten hatten, in die Züge mit reinzukommen und länger warten mussten an der Grenze. Also ich kann das auf jeden Fall bestätigen, was Frau Brezka da gesagt hat.
Herr Gobert, kann man da eigentlich irgendwas machen? Also von unserer Seite aus, von Deutschland aus?
Also es ist natürlich selbstverständlich, dass wir in dem Rahmen, wie wir das leisten können, vor allen Dingen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort, also ob es jetzt Deutsche Rote Kreuz oder Johanniter oder Caritas ist, dass wir natürlich unsere Mitarbeitenden ganz klar dafür sensibilisieren, dass es keine unterschiedlichen Schlangen und unterschiedlichen Klassen bei den Vertriebenen geben darf. Wie die Behörden jeweilig in den Ländern agieren, also in der Ukraine selbst, aber auch in den Nachbarländern, darauf haben wir natürlich nur sehr wenig Einfluss. Mich hat das eben gerührt. Vorhin hat jemand davon berichtet, dass es eben jetzt Menschen gibt, die helfen wollen, die selber mal Geflüchtete oder Vertriebene waren, zum Beispiel aus dem Syrienkrieg, die jetzt sich melden und sagen, ich möchte jemandem helfen. Das ist tatsächlich gut, wenn wir als Zivilgesellschaft das nicht aus dem Blick verlieren, sondern eben mit aller Anstrengung eben diese Menschen hier im Land aufnehmen, und zwar egal, welche Herkunft sie haben. Denn betroffen von dem Krieg sind natürlich alle Menschen, die in diesem Land bislang gelebt haben.
Herr Lübking, wird hier unterschieden in Deutschland, ob die afrikanische Studentin, die in Kiew Germanistik studiert hat, in Deutschland ankommt oder ob ein ukrainischer Mensch hier ankommt mit einem ukrainischen Pass?
Also es gibt die ganz klaren Hinweise, auch durch das BMI, dass nicht unterschieden werden darf, sondern dass alle die Personen, die aus der Ukraine kommen, dort einen Aufenthaltstitel hatten, sei es, ob sie Arbeitnehmer waren, ob sie Geflüchtete waren, die in der Ukraine gelebt haben, ob sie Studentinnen, Studenten sind, alle fallen unter die Massenzustromrichtlinie und unterfallen dem 24. Da gibt es keine Unterschiede.
Wir haben einen Hörer aus Berlin zugeschaltet. Herr Kipping, wie ich gerade lese, sind Sie zurück als Helfer von der rumänisch-ukrainischen Grenze. Was haben Sie da erlebt?
Ja, guten Tag, Kipping. Wir haben uns kurzfristig entschlossen, die Familie eines Nachbarn, die in Kharkiv lebt oder gelebt hat, abzuholen. Und ich bin erfahren in Hilfstransports nach Rumänien. Und da haben wir dann angefangen, hier mit der Berliner Ukraine-Hilfe, mit dem Verein Kontakt aufzunehmen, haben dort zum Teil Spendenmittel abgegeben und auch eingesammelt und diese mit dem Auto gehabt und sind erstmal sehr spontan, ohne viel Information losgefahren, einfach mit meiner Ortskenntnis, und haben dann versucht, verschiedene Basisorte für uns festzulegen, von wo aus wir uns neu koordinieren konnten und wollten. Und da waren die zunehmenden Telegram und andere Kanäle ganz wichtig. Und die sind auch immer wieder und immer besser koordiniert gewesen. Und dennoch hat uns am Ende nur ein Zufall sehr gut weitergeholfen. Wir haben an einer Grenze in Klutschnepoca nach der Möglichkeit für Walkie-Talkies gefragt, wo wir die erwerben konnten, und sind durch Zufall mit einem Civil Engineer, dem Vlad, aus Klutschnepoca in Kontakt gekommen, der uns dann weiter nach Siret, in die Nähe von Siret, einem Pfadfinderlager vermitteln konnte. Und dort haben wir dann 3 Tage auf unsere Flüchten gewartet, weil die ganzen Übergangszeiten sehr schwer einzuschätzen waren, und haben uns dann dort 3 Tage voll in das dortige Camp integriert, haben selber Leute geschattelt, sogar Leute, die wieder zurück wollten, die schon aus der Ukraine geflüchtet waren und wieder zurück wollten zu ihren Familien und so weiter und so fort. Ich kann nur bestätigen, dass es eine sehr volatile Lage ist, und auch wie die Vorrednerin gesagt hat, dass wir uns immer noch im in der Phase des Chaos befinden, und wollte auf die vielen kleinen Organisationen hinweisen, die zwar alle gerade sehr gut durch Sachspenden und durch die Solidarität unterstützt werden, die aber eventuell eben auch Geldmittel brauchen. Zum Beispiel dieses Camp braucht aktuell 2.000 Euro einfach nur für Feuerholz. Und wir werden hier auf alle Fälle Online-Fundraising-Kampagnen starten, zur Unterstützung dieser kleineren Organisation, die wir auf unserem Weg getroffen haben, und werden hier auch ein Osterfeuer oder eben eine Solidaritätsaktion starten, wo wir ganz konkret helfen wollen. Und ich kann nur alle Hörer dazu ermutigen, sich gut zu informieren und nur das anzubieten, was wirklich gebraucht wird, weil man sonst wirklich die Kanäle auch verstopft. Also bestimmte Kleidung und so weiter wird eben nicht mehr benötigt. Und das kann sich aber eben wöchentlich ändern. Und ich möchte hier auch an der Stelle sagen, das ist ein Weltkrieg der Ressourcen im positiven Sinne. Und es ist toll, wie diese Solidarität jetzt gerade hier brennt. Und ich hoffe, dass das eine lange anhaltende wird.
Herr Kipping, vielen Dank für Ihre Schilderung. Gerade frisch zurückgekehrt von der rumänisch-ukrainischen Grenze. Eine Frage.
Darf ich vielleicht was dazu sagen, zu dem Thema Sachspenden oder
genau,
oder
das dachte ich mir nämlich auch. Sie erzählten mir doch, dass sehr viele Teddybären jetzt irgendwo die Lager versperren. Ne?
Genau, tatsächlich ein ganz konkretes Beispiel. An der polnisch-ukrainischen Grenze steht ein großes Lager, was zur Hälfte oder zu großen Masse voll ist vor Kleidung und Teddybären, die aus nett gemeint in Polen und anderen Ländern, auch Deutschland, gespendet wurden, aber dort gar nicht gebraucht werden, weil die Kinder keine Teddybären gerade brauchen und die allermeisten Leute, die jetzt noch ankommen, die Kleidung dabei haben, also das ist nicht benötigt. Die Halle wird aber für Medikamente benötigt, und ganz konkret einer unserer großen Medikamentenhilfstransporte konnte dort oder nur mit Zeitverzögerung die Medikamente anliefern. Also da musste groß umgeschichtet werden, um Platz zu schaffen für tatsächlich benötigte Güter, weil eben diese Sachspenden da war. Also im großen Teil macht es mehr Sinn, Geld zu spenden, vor allen Dingen, weil das sehr viel schneller natürlich in die Ukraine direkt transferiert werden kann, um dort die derzeit noch vorhandenen also Lebensmittel und Medikamenten direkt vor Ort zu kaufen, was natürlich dann auch wiederum der lokalen Wirtschaft hilft. Mhm. Also Sachspenden machen nur Sinn, wenn sie tatsächlich vor Ort nicht mehr zu beschaffen sind oder sehr viel teurer zu beschaffen sind.
Herr Kipping hat ja auch angesprochen, dass er vor allem einen Blick darauf hat, kleinere Organisationen zu unterstützen. Es ist nicht sehr leicht, den Überblick über die vielen Hilfsorganisationen zu behalten. Dieter Nürnberger gibt aber mal eine Orientierungshilfe, für wie oder für wen sie Geld spenden könnten.
Wenn Sie den Menschen in der Ukraine und jenen auf der Flucht helfen wollen, können Sie spenden, zum Beispiel beim Aktionsplatz.
Wenn Sie den Menschen in der Ukraine und den Flüchtlingen helfen möchten, können Sie spenden.
Die Bilder in den Nachrichten machen derzeit viele nicht nur betroffen, sondern fördern auch die Hilfsbereitschaft. Den Berichten aus der Ukraine und aus den von der Flucht betroffenen Anrainerstaaten folgen regelmäßig die Spendenaufrufe. Überwiegend für große und etablierte Spendenorganisationen wie den Aktionsbündnissen Katastrophenhilfe, Entwicklung hilft oder Deutschland hilft. Hier geht es allein um Geldspenden. der wohl einfachste Weg, den Betroffenen vor Ort zu helfen, sagt beispielsweise Max Melzer, Geschäftsführer des Deutschen Spendenrates, ein Dachverband von knapp 70 gemeinnützigen Organisationen in Deutschland.
Das ist einfach so, dass die Organisationen damit sehr viel flexibler und schneller arbeiten können als mit den Sachspenden.
Der Deutsche Spendenrat vergibt an diese Mitglieder ein Zertifikat. Voraussetzung: ein externer Wirtschaftsprüfer muss eine so wörtlich zweckgerichtete und wirtschaftliche Mittelverwendung festgestellt haben. Nur so sei gewährleistet, dass die Spende auch wirklich bei den Menschen ankomme. In Deutschland gibt es derzeit drei wichtige Zertifizierer. Neben dem Spendenrat sind dies die Initiative Transparente Zivilgesellschaft und auch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen, kurz DZI. Burkhard Wilke ist hier Geschäftsführer. Es gehe bei der Zertifizierung nicht allein um Seriosität, sondern auch um Kompetenz, um oft jahrzehntelange Erfahrung der Hilfsorganisationen.
Das sind inzwischen über 40, die das tragen und die wir auf unserer Ukraine-Liste auch empfehlen können. Das sind Organisationen, die umfassend, neutral und jährlich überprüft werden.
Die Stiftung Warentest hat das DZI-Siegel unlängst als das aussagekräftigste Zertifikat auf dem deutschen Markt bezeichnet. Nachteil bei den Siegeln: die Organisationen müssen für die erfolgte Prüfung bezahlen, was sich kleinere Hilfsorganisationen oder Vereine vielleicht nicht leisten können. Weshalb das DZI auf ihrer Internetseite auch eine Checkliste anbietet. Sie soll Spendenwilligen bei der Einschätzung helfen. DZI-Geschäftsführer Wilke nennt Anhaltspunkte, oft schon im Spendenaufruf ersichtlich.
Wenn der viel Emotion enthält, aber sehr wenig Information, dann ist es ein schlechtes Zeichen, dann sollte man die Organisation meiden. Beim Blick auf die Internetseite sollte man zunächst nach einem Jahresbericht suchen, sollte online verfügbar sein und sollte auch die Finanzen gut und transparent offenlegen.
Spendenzertifikate und Checklisten sollten somit ausreichen, um eine Spende zielgerichtet und seriös einzusetzen, zumindest in Deutschland. Komplizierter werde es, wenn Organisationen direkt vor Ort um Unterstützung bitten. Beispielsweise jene Gruppen, die sich für eine Förderung der Demokratie in Russland einsetzen. Das Problem: viele Nichtregierungsorganisationen sind hier inzwischen verboten. Sie werden vom Putin-Regime nicht selten als ausländische Agenten diffamiert. DZI-Geschäftsführer Burkhard Wilke rät hier, an die jeweils deutschen Sektionen zu spenden.
Als Beispiel: Reporter ohne Grenzen oder Wohlfahrtsorganisationen wie die Diakonie oder Caritas International. Es tritt auch für eine Reihe von anderen NGOs zu. Dann würden wir empfehlen, diese deutschen NGOs mit bewährten Verbindungen nach Russland in die Ukraine zu unterstützen und damit deren Projekte und deren Verbindungen dort.
Dieter Nürnberger hat uns einen Überblick gegeben über die Hilfsorganisation und die Spendenmöglichkeiten. Wir haben jetzt einen Hörer wieder zugeschaltet, ebenfalls aus Berlin, Herr Kauers. Sie haben eine kleine ukrainische Familie aufgenommen und jetzt ein Problem.
Ja, genau. Wir haben die am Dienstag in Polen abgeholt und die Tochter, also die sozusagen Oma, Tochter und Sohn abgeholt. Und die Tochter klagte schon über Gallenprobleme. Sie hatte schon einen OP-Termin in Kiew. Die Bombardierungen haben aber dazu geführt, dass sie lieber geflüchtet sind. Wie das dann so kommt, heute Morgen schwere Gallenkolik. Wir haben sie mit der schnellen medizinischen Hilfe in die Charité bringen können. Dort wird jetzt untersucht. Jetzt meine ganz konkrete Frage: wie läuft das mit der Kostenübernahme in solchen Fällen? Es ist noch nicht klar, ob sie operiert wird oder nur nach einer Untersuchung wieder entlassen wird.
Die Frage stelle ich gern in die Runde. Auch wenn Sie mir nur zugeschaltet sind und ich Sie nicht sehe, aber ich bin mir sicher, der eine oder andere kann es beantworten. Frau Brietzka, Sie hatten schon vorhin erwähnt, dass es Kostenübernahmen gibt für sowas, ne, für medizinische Fälle.
Genau, also das Problem ist hier, dass es schon lange in Berlin sehr schlecht klappt mit der sofortigen Versorgung. Aber wir haben ja die Situation, dass die Menschen bereits, Anspruch auf medizinische Versorgung und auf Leistungen haben. Das heißt, ich weiß nicht, ob Sie jetzt schon den Antrag beim Sozialamt gestellt haben, ob Sie überhaupt schon registriert haben, wahrscheinlich nicht, wenn Sie aufgenommen haben. Aber auf jeden Fall müssen die Kosten übernommen werden in Berlin.
Also ich kann das nur bestätigen. Das hatte ich ja schon erwähnt, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gibt es eine Gesundheitsversorgung, die anders als bei den engen Asylberechtigten auch nur auf die akute Erkrankungen beschränkt ist, sondern es gibt hier auch weitere Behandlungsmöglichkeiten. Hier haben wir ja sogar einen akuten Fall. Und hier wird, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, entweder gibt es eine Gesundheitskarte, die die Menschen bekommen, oder es werden sogenannte Behandlungsscheine ausgestellt über die Sozialbehörden und damit wird dann entsprechend abgerechnet. Aber so ein Klinikum wie die Charité müsste die Verfahren auch kennen, weil das ja sicherlich nicht der erste Fall ist.
Herr Kauers, sind damit Ihre Fragen beantwortet? Jetzt hat Herr Kauers uns schon verlassen.
Nee, er ist noch da. Nee, er ist noch da. Er ist noch da. Ich bin hier bloß wahrscheinlich im Funkloch. Hören Sie mich noch?
Ja, Bernina Funkloch, auch interessant. Ja, ich höre Sie noch. Meine Frage war...
Nee, ich bin ja nicht in Berlin. Hm.
Also, sind denn Ihre Fragen jetzt grob beantwortet worden?
Im Prinzip ja. Wir werden die Kosten, wenn es notwendig ist, erstmal auslegen. Es geht nur dann darum, im Weiteren dann sie wieder zu erstattet zu bekommen.
Aber Sie haben die Familie schon gemeldet?
Nee, die sind ja am Dienstag angekommen. Also ja, heute
dann wäre das wahrscheinlich der erste Schritt, ne?
Vielleicht ja, kann ich dazu ganz kurz...
Ja. Man kann wirklich nur empfehlen, dass das möglichst schnell eine Anmeldung dann auch bei den Ausländerbehörden erfolgt. Das ist in Berlin noch etwas schwierig. Das habe ich auch erfahren. Genau. Das ist in kleineren Kommunen etwas einfacher, weil da nicht die große Zahl der Personen ist. Aber das muss jetzt schnell geregelt werden und dann werden die Personen auch alle ihre Leistungsberechtigungen auch bekommen.
Wir gehen in Vorlage und dann werden wir sehen, dass wir es wieder bekommen.
Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, dass keine Missverständnisse entstehen. Also möglichst schnell registrieren geht gerade nicht in Berlin, wenn Menschen schon eine Unterkunft haben. Da gibt es einfach dieses Online-Tool noch nicht, was auf der Website des LAF, also Landesflüchtlingsamts, bald zur Verfügung stehen wird und da soll dann die Registrierung stattfinden. Ich würde einfach nur ungern, dass jetzt alle Menschen, die Leute aufgenommen haben, zum Ankunftszentrum rennen und registrieren wollen, weil das klappt nicht. Insofern, da muss man erstmal abwarten. Was aber gut klappt, das wollte ich jetzt antworten auf den Anrufenden, was gut klappt, ist trotzdem einen Antrag beim Sozialamt zu stellen und auch beim Flüchtlingsbürgeramt in Tiergarten Berlin-Mitte die Menschen anzumelden, also wenn man sie längerfristig bei sich in der Wohnung aufnimmt. Also wir haben auch auf der Website, ich empfehle flüchtlingsrat-berlin.de als Website, wir haben die aktuellen, wenn es um Berlin geht, die aktuellen Meldungen dort und auch Musteranträge fürs Sozialamt und auch für die Ausländerbehörde. Das heißt, dass man einfach sich so einen Musterantrag fürs Sozialamt nimmt und beim Sozialamt des Bezirks, in dem sozusagen die geflüchtete Familie untergekommen ist, dort wirklich diesen Antrag auch stellt auf Krankenversicherung und auf Leistungen. Und das haben wir jetzt gerade mitbekommen, dass es ganz gut klappt, auch ohne Registrierung. Das war jetzt nochmal für den Vorredner, für den Anrufenden gedacht als Hinweis. Und gerne, wenn es nicht klappt mit der medizinischen Versorgung, immer bei den Flüchtlingsräten melden. Mhm.
Frau Feke, vielleicht noch ein Hinweis auch an den Anrufer.
Ja.
Weil in der Charité das ja sicherlich nicht der erste Fall ist, dass Geflüchtete versorgt werden. Es ist durchaus üblich, dass die Krankenhäuser auch in diesen Fällen mit den zuständigen Sozialbehörden auch direkt abrechnen. Mhm. Also da sollte man auch bei der Charité nochmal direkt nachfragen, ob diese Verfahren bekannt sind. Und dann kann das Krankenhaus auch direkt mit der Sozialbehörde abrechnen.
Das gilt natürlich nicht nur für die Charité, sondern für alle Krankenhäuser in Deutschland.
Das gilt für alle Krankenhäuser, aber hier war ja der Fall geschildert worden, dass es die Charité ist. Mhm.
Wir haben einen weiteren Hörer zugeschaltet, der, glaube ich, auch gerade aus der Ukraine zu uns nach Deutschland gekommen ist. Guten Tag.
Bin ich jetzt gemeint?
Ich denke schon. Ich habe aber Ihren Namen nicht.
Okay, mein Name ist Behrendt. Hallo.
Hallo, Herr Behrendt.
Ich bin nicht aus der Ukraine jetzt gekommen, sondern aber wir haben kürzlich eine ukrainische Familie aufgenommen. Wobei dort die große Besonderheit ist, dass der Ehemann nur einen ukrainischen Aufenthaltstitel hat, aber einen dauerhaften und Marokkaner ist. Und meine größte Angst ist jetzt, dass es hier irgendwie zu einer Trennung der Familie kommt, weil da vielleicht Unterschiede gemacht werden.
Herr Lübking, die Frage würde ich gerne an Sie weitergeben.
Also es dürften keine Unterschiede gemacht werden, weil eben auch Familienangehörige der genannten Personengruppen, also nach der Massenzustromrichtlinie, unter den Schutz fallen. Das heißt also auch, der marokkanische Staatsangehörige als Ehemann fällt unter den Schutz.
Herr Behrendt aus Meißen, jetzt habe ich es. Ist damit Ihre Frage beantwortet?
Das klingt erstmal gut. Hoffen wir, dass das dann auch überall bei den Stellen so durchgestellt ist.
Das hoffe ich für Sie auch und vielen Dank für Ihr Engagement und auch, dass Sie diesen Fall in unsere Sendung getragen haben. Während wir gesprochen haben, haben mehrere Hörerinnen und Hörer angerufen und ihre persönlichen Eindrücke geschildert, aber auch ihre Fragen gestellt. Und meine Kollegin Susanne Kuhlmann hat mit dem Team diese Fragen gesammelt. Frau Kuhlmann, was war denn so eine der dringendsten Fragen?
Es hat uns zum Beispiel die Frage oder die Bemerkung zunächst mal von Herrn Brunner aus Wuppertal erreicht, der befürchtet, die Euphorie in Sachen Flüchtlingsaufnahme könne bald nachlassen, zumal ja auch hier, zum Beispiel in Wuppertal, aber auch in anderen Städten, das Wohnungsproblem groß sei. Neben verschiedenen Fragen zum Vorgehen, wenn man Menschen aufgenommen hat, möchte er gerne auch wissen, wie kann man das zur Verfügung stellen von Wohnraum begrenzen? Vielleicht sagen, die Menschen können ein oder zwei oder drei Monate bleiben, wohl wissend, dass das Flüchtlingsproblem danach immer noch andauert.
Tja, das hat eine soziale Komponente, diese Frage, und auch eine rechtliche, würde ich sagen. Frau Brezka, vielleicht mögen Sie aus Ihrer Erfahrung mal sagen, wie das ist, wenn die Aufenthaltszeit begrenzt werden soll. Wie ist das für die Flüchtenden?
Ja, also ich meine, wir haben, dass die Solidarität abnimmt, das kennen wir aus 2015. Ne? Mhm. Und das ist auch klar, dass das Problem nicht gelöst sein wird in der Ukraine. Wir erwarten im Gegenteil eine zweite größere Bewegung, wenn die Menschen, die in den Grenzregionen merken, dass sie wirklich langfristig nicht zurück in die Ukraine gehen können oder zurückreisen können, dass dann nochmal Leute auch kommen. Das haben wir 2015 auch mit syrischen Geflüchteten aus der Türkei erlebt. Das heißt, wir brauchen wirklich eine langfristige Solidarität. Und ich denke, jetzt für den Moment können auch Angebote für 3 Monate helfen. Die Frage ist nur, hat man... Was macht es mit den Geflüchteten, wenn sie in der Familie aufgenommen werden oder so in einem Wohnraum und dann nach 3 Monaten in ein Zelt mit Stockbetten sollen, in eine Notunterkunft etc. etc. Also es ist natürlich für die Leute nicht besonders schön und kann zum Teil auch retraumatisierend wirken. Das heißt, also längerfristige Angebote wären gut. Nur jetzt gibt es eben auch Menschen, die sagen, ich möchte eigentlich in ein anderes Bundesland weiter und brauche jetzt nur erstmal 1-2 Wochen eine Unterkunft da. Kann man individuell natürlich sagen, okay, dann bleiben Sie erstmal bei uns und dann fahren Sie weiter zu Ihren Verwandten irgendwo hin.
Möchte noch jemand ergänzen? Herr Gober zum Beispiel?
Ich kann mich da meiner Vorrednerin eigentlich nur anschließen, dass wir auch davon ausgehen, dass erwarten, dass es eine Abnahme der Solidarität natürlich über einen Zeitraum der nächsten Monate und Jahre geben wird, je nachdem, wie lange das anhält. Die Erfahrung haben wir auch in vergleichbaren Fällen gemacht. Trotzdem ist es gut, jetzt akut erstmal zu helfen. Natürlich auch immer mit der Frage im Hinterkopf, wie lange kann ich das leisten? Das ist sicherlich jetzt erstmal gut, bis wir dann auch innerhalb der Gesellschaft mit den Städten, mit den Gemeinden auch so aufgestellt sind, dass wir wirklich auch ein langfristiges Szenario entwickeln können und dann auch wissen, auf was für eine Zahl wir dann insgesamt kommen und genau, wie wir das dann dauerhaft dann auch gut leisten können als Gesellschaft.
Das eine ist ja, ein Bett zur Verfügung zu stellen und eine warme Stelle und eben auch vielleicht für die Ernährung mitzusorgen. Das andere ist aber, dass ja Menschen ankommen, die womöglich stark traumatisiert sind, vielleicht auch traumatisierte Kinder. Wie kann ich denn als Helfender mir wiederum Hilfe holen oder Hilfe vermitteln, damit diese Menschen psychosozial betreut werden?
Also wenn ich nochmal darauf antworten darf, zumindest in dem Netzwerk, in dem großen Netzwerk der Caritas in Deutschland, haben wir Kolleginnen und Kollegen, die darauf spezialisiert sind, also die auch eine Beratung bieten, entweder für direkt betroffene Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die vertrieben sind, oder eben auch für Menschen, die in dem Umfeld arbeiten und für die das über eine lange Zeit auch eine Belastung bedeutet. Das gibt es nicht nur bei der Caritas, die anderen großen Wohlfahrtsverbände haben ähnliche Strukturen. Im Übrigen nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Ukraine selbst. Der Konflikt da im Osten des Landes dauert ja schon über Jahre an. Das heißt, wir haben schon viele traumatisierte Kinder und Jugendliche, die das seit Jahren, diesen Krieg miterleben. Und da ist man sehr früh reingegangen und hat versucht, eben diese Kinder zu begleiten und ihnen ein bisschen das von den Schultern wieder abzunehmen, was die in ihren jungen Jahren erlebt haben.
Herr Lübking, Sie haben ja vom Städte- und Gemeindebund einen bundesweiten Überblick. Könnten Sie da so ein paar Anlaufstellen benennen?
Also Anlaufstellen werden sicherlich auch die jeweiligen Gesundheitsämter in den Städten und in den Landkreisen. Aber wir haben ein grundsätzliches Problem, dass wir einfach zu wenig psychosoziale Betreuung haben. Das stellen wir auch vielfach fest, wenn es jetzt schon um die Betreuung von Schülerinnen und Schülern geht. Hier ist ein Defizit und dieses Defizit wird sich jetzt bei der hohen Zahl von Kindern und Jugendlichen, die aus der Ukraine kommen und möglicherweise traumatisiert sind, wird sich nochmal verstärken und verschärfen.
Mhm. Frau Kuhlmann, was waren denn noch weitere Fragen?
Herr Zack aus Wuppertal hat uns angerufen. Er gehört zu einer Gruppe freiwilliger Helfer, die zum Beispiel übersetzen, und bemerkt bei dieser Arbeit, dass es da verschiedene falsche Vorstellungen offensichtlich gibt in den Köpfen der geflohenen Menschen. Zum Beispiel Stichpunkt Fingerabdrücke. Wenn hier die Fingerabdrücke genommen werden, so ist die Vorstellung mancher Menschen, die sich der Prozedur unterzogen haben, sei dann die Ausreise verboten.
Ja, Schweigen in den Leitungen. Das ist wirklich der Charme, wenn man niemanden sieht, weil aus Corona-Gründen niemand in die Studios kommen kann. Deswegen muss ich immer so ein bisschen von Köln aus delegieren. Wer fühlt sich denn da angesprochen? Herr Lübking oder Herr Fieber? Frau Brezka?
Also vielleicht kann ich ganz kurz was dazu sagen. Diese Fingerabdruckgeschichte, die spielt ja immer eine Rolle bei Geflüchteten. Wo habe ich meine Fingerabdrücke hinterlassen etc.? Wenn man sich hier in Deutschland jetzt registriert und auch diesen Aufenthaltstitel nach § 24 beantragt, dann wird man die Fingerabdrücke abgeben lassen. Man hat ja aber danach einen Aufenthaltstitel, mit dem man, wenn man einen Nationalpass hat, ja auch reisen kann. Ja, das heißt, man ist dann sozusagen nicht festgesetzt auf Deutschland. Aber ich verstehe die Frage so, dass es vielleicht Menschen gibt, die eigentlich gar nicht hier einen Aufenthalt bekommen wollen, sondern weiterreisen wollen. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Oder die vielleicht in ihre Heimat zurück wollen, um zum Beispiel Sachen zu holen. Der Herr Zack fragt nämlich weiter, Menschen, die wie die meisten sicher in Eile geflohen sind und vielleicht in mehr oder weniger absehbarer Zeit mal wieder zurück können, um persönliche Dinge zu holen, können die wieder zurückkommen zu uns nach Deutschland? Das, denke ich, beinhaltet auch diese Fingerabdruckfrage.
Die Menschen behalten ja in der Tat ihre Reisedokumente und können natürlich dann auch wieder auch nach Deutschland kommen oder auch in die Ukraine zurückreisen.
Ich denke, das betrifft vor allem die Touristen, die also als der Krieg ausbrach, irgendwo in der Frühlingsfrische waren. Und ich glaube, das ist so die Gruppe, die angesprochen wurde.
Stichwort Touristen.
Ich bin mir auch nicht 100% sicher. Wie gesagt, das ist ja ein neuer Vorgang jetzt mit dem Paragraphen 24. Ich weiß jetzt nicht, wir haben ja einen Juristen in der Runde, wie das ist mit Rückreise, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Flüchtlingsschutz habe oder einen subsidiären Schutz, haben wir ja Probleme gehabt bei Leuten, die nach Syrien zurückgegangen sind und Dinge geholt haben. Insofern weiß ich nicht, ob man das juristisch jetzt schon sagen kann.
Kann man das, Herr Lübking?
Also wir warten in der Tat noch auf weitere Hinweise, auch seitens der EU, auch seitens des Innenministeriums. Aber richtig ist, es gibt ja auch keine Wohnsitzauflage auch innerhalb Deutschlands. Also die Menschen können sich frei bewegen, sie können auch weiterreisen aus Deutschland heraus. Also von daher glaube ich jedenfalls, dass es diese Beschränkungen nicht gibt, wie wir sie etwa bei Geflüchteten hatten, die ja auch direkt einem Wohnsitz zugewiesen wurden.
Und wie ist das mit Menschen, die aus der Ukraine vorm Krieg zu uns gekommen sind, nach Deutschland eine touristische Reise gemacht haben? Welchen Status haben die jetzt in Bezug auf den Paragraphen 24?
Also hier hat das Bundesinnenministerium durch eine Rechtsverordnung die Rückwirkung geregelt. Also dass der 24 dann auch rückwirkend gilt.
Mhm. Es hat uns noch eine Frage erreicht von Annette Vollmer aus Börsum. Sie sagt, sie arbeite an einer Hochschule und fand es naheliegend, ihre Hilfe zunächst einer ukrainischen Studentin anzubieten. Der hat sie dann eine überschaubare Summe Geldes geliehen. Und diese Studentin schrieb nun aber, eine Familienangehörige sei verletzt und benötige für die medizinische Behandlung in der Ukraine ungefähr 5.000 Euro. Gibt es eine Möglichkeit, die Hörerin, die uns geschrieben hat, kann das nicht leisten, der Familie in der Ukraine finanziell zu helfen, also Geld von hier nach dort zu transferieren. Wer könnte das machen? An wen könnte man sich wenden?
Also wenn ich dazu zunächst eine Einschätzung geben darf, es ist sicherlich hilfreich, wenn es der Person in der Ukraine möglich ist, sich vor Ort erstmal innerhalb der Struktur an eine Hilfsorganisation zu wenden. Also es sind ja verschiedene Not- und Katastrophenhilfswerke vor Ort aktiv. So ist das Kriegsgeschehen im Moment erlaubt. Und das wäre der erste Schritt, dass man sich da erstmal zu erkennen gibt, sagt hier, ich habe ein Problem, ich habe einen dringenden Behandlungsbedarf oder ich habe einen dringenden Notfall hier, wo ich eine Unterstützung brauche. Und dann müssen das tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen vor Ort prüfen. Die kriegen ja über die verschiedenen Wege dann auch finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Das Bankensystem ist unserer Kenntnis nach wie vor funktionierend. Also man kann auch noch Gelder in die Ukraine überweisen. Wovon ich jetzt abraten würde, gerade bei so einer hohen Summe, ist jetzt als Privatperson aus Deutschland so eine Einzelfallhilfe zu leisten. Denn ich will erstmal niemandem nichts unterstellen, aber ich glaube, um sicher zu gehen, müsste man erstmal vor Ort klären, was ist der Sachverhalt, was für eine Hilfe braucht die Person. Und dann kann, ob es jetzt das Rote Kreuz, UNICEF, Caritas oder wer auch immer ist, kann man dann vor Ort tatsächlich prüfen, wie diese Person dann versorgt werden kann.
Herr Hack aus Hamburg hat uns noch geschrieben, er hat ein Lohnunternehmen, ist viel unterwegs, hat auch ein großes Haus mit großem Garten, möchte gerne Leben in dieses Haus bringen und könnte sich vorstellen, mehrere ukrainische Menschen aufzunehmen. Neben der Frage, wie und wo er diese Hilfe bestmöglich anbieten kann, stellt er noch die Frage, ist es verwerflich, dafür eine Vergütung oder Gegenleistung im Haushalt zu verlangen? Oder gibt es vom Staat einen Zuschuss für bereitgestellten Wohnraum? Ich möchte in keinem Fall einen Vorteil aus dem Leid dieser Menschen ziehen, sagt er. Allerdings würde ich mich über eine Aufwandsentschädigung freuen. Wie sieht es damit aus?
Frau Brezka? Ja, genau. Ich kann gerne zunächst antworten. Also wir haben ja vorhin schon gehört, dass sozusagen das Asylbewerberleistungsgesetz auch die Unterbringungskosten abdeckt bis zu einem gewissen Grad. Ich würde, glaube ich, auf jeden Fall sagen, dass es gut wäre, wenn es jetzt mehrere Zimmer sind, die gegeben werden, dass da auch wirklich Untermietverträge dann gemacht werden, dass die Leistungen erstattet werden. Über das Asylbewerberleistungsgesetz und oder wenn die Menschen dann arbeiten, über eigene Zahlungen. Also so eine Gefälligkeiten, da würde ich eher von absehen, die haben in der Vergangenheit zu sehr viel Unmut geführt. Also ich würde lieber klare Kommunikation, Transparenz unter Mietverträge und dann mir das Geld sozusagen über das Asylbewerberleistungsgesetz zurückholen. Wenn die Menschen sagen, sie machen das gerne mit Haushaltshilfe als Gegenleistung etc., also ich denke, wenn man zusammenlebt, wird man sich sowieso irgendwie arrangieren mit Putzplan oder sonst wie. Aber ich würde tatsächlich eine Unterbringung nicht davon abhängig machen, sondern es lieber professionell mit Untermietverträgen machen.
Und wer wäre ein sinnvoller Ansprechpartner, um Kontakt aufzunehmen? Das möchte Herr Hack auch gerne wissen.
Herr Hack kommt aus Hamburg.
Aus Hamburg,
ne?
Ja.
Dann sollte er sich an die Stadt Hamburg wenden, an die Ausländerbehörde dort.
Aus Bremen hat uns Frau Dietzold geschrieben, die wissen möchte, wie es aussieht mit Menschen, die mit Beeinträchtigungen jeder Art ankommen und hier in der Regel ja auch noch weitere Unterstützung brauchen.
Herr Gobert, was meinen Sie?
Also wir wissen um Fälle natürlich, dass es Menschen gibt mit körperlicher oder geistiger Behinderung, die natürlich jetzt auch vertrieben wurden und auf dem Weg sind. Da muss man tatsächlich genau im Einzelfall gucken, was für eine Versorgung die brauchen. Wir sind als Caritas in Deutschland gerade dabei, untereinander zu koordinieren, wo es zum Beispiel Pflegeplätze gibt oder wo es Möglichkeiten gibt, solche Menschen unterzubringen. In der Ukraine haben wir auch einen relativ hohen Anteil von Waisenkindern. Also es gibt eine Reihe von Waisenhäusern, die auch evakuiert werden mussten. Wir haben auch die ersten Busse dann hier in Deutschland gehabt mit diesen Kindern, die dann natürlich auch nochmal eine andere Form der Betreuung und der Begleitung brauchen. Also Das haben wir auch innerhalb von Deutschland im Blick, gerade weil es eben nochmal eine besondere Form der Betreuung und der Aufmerksamkeit braucht, muss man da gut und sorgfältig prüfen. Da ist es sicherlich hilfreich, dann auf die Infrastruktur der Institutionen zurückzugreifen. Das wird nur im seltenen Einzelfall möglich sein, dass da Privatpersonen da eine Unterkunft zur Verfügung stellen.
Aber es sind ja zum Teil über Städtepartnerschaften schon ganze Krankenhäuser oder Kinderheime nach Deutschland geholt worden. Das ist natürlich dann ein Glücksfall, Herr Lübking, oder?
Das ist in der Tat die Frage immer, sind entsprechende Kapazitäten auch vor Ort vorhanden, dass man tatsächlich ein gesamtes Waisenhaus, wie wir im Fall Freiburg ja hatten, dann mit aufnehmen kann oder auch in Berlin. Aber das ist Thema in der Tat jetzt auch von Runden der Jugendministerkonferenz, die sich Gedanken darüber machen, wie wir hier die Aufnahme regeln können, ohne dass man jetzt diese Kinder, die ja vielleicht dort auch schon länger zusammenleben, dann auch nochmal wieder trennen muss. Und auch bei der Eingliederungshilfe ist es so, dass über diesen Paragraphen 6 Asylbewerberleistungsgesetz in Verbindung mit der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die ja auch in Deutschland gilt, hier auch Eingliederungshilfe sichergestellt werden muss für behinderte Menschen. Aber auch das wird im Detail jetzt noch mit dem Arbeitsministerium geklärt, wie das Ganze abläuft. Es zeigt, viele dieser Fragen sind eben noch ungeklärt, weil die rechtliche Norm des Paragraphen 24, das ja auch schon mehrfach erwähnt worden, eben zum ersten Mal Anwendung findet und wir hier noch sehr viele offene Fragen haben.
Es kommt noch eine Frage von Matthias Koller aus Berlin. Der fragt, ab wann ist bei einer Unterbringung von Flüchtlingen das Einverständnis des Vermieters einzuholen, wenn man also eine Mietwohnung bewohnt? Kann der Mieter darauf bestehen, wenn ausreichend Wohnraum zur Verfügung steht, fragt Herr Koller.
Das klingt mir sehr speziell, die Frage. Kann jemand beantworten von Ihnen?
Tatsächlich haben wir öfter diese Frage. Also es kommt ein bisschen auf den Mietvertrag an. Also wenn man nicht die gesamte Wohnung untervermietet, sondern nur einzelne Zimmer, dürfte es eigentlich kein Problem geben. Bei der gesamten Untervermietung tatsächlich bei privaten Vermietern in Berlin gibt es zum Teil Probleme. Das müsste man absprechen. Bei den, landeseigenen Wohnungsbaugenossenschaften gibt es in der Regel nicht so große Probleme bei Untermietverträgen. Aber das muss man vom Einzelfall sich angucken. Also wenn man nicht die ganze Wohnung vermietet, sondern nur einzelne Zimmer mit Untermiete, sollte es eigentlich kein Problem geben.
Mich hat hier noch eine persönliche Frage tatsächlich, also einmal ein persönliches Postfach vorhin erreicht. Ein Hörer würde gerne wissen, ob er eine Geldspende direkt an die ukrainische Armee entsenden kann und ob das sinnvoll ist. Vielleicht wäre das für eine Frage, die Herr Fieber ganz gut beantworten könnte.
Also das die Frage kann ich natürlich nicht beantworten, ob man das machen soll. Es gibt tatsächlich mehrere Sammeltöpfe, wo das Geld klar ersichtlich an die ukrainische Armee geht. Aber im Einzelfall muss das jeder für sich selbst entscheiden, ob er das will oder nicht. Also ich kann da keinen Rat geben. Ich weiß nur, dass es diverse Sammelaktionen gibt, teilweise auch direkt gestartet von der Armee selbst.
Eine kurze Frage vielleicht noch zum Schluss. Herr Becht möchte wissen, er hat auch Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen, hat deren Führerschein bei uns Gültigkeit?
Tja, kein EU-Land. Eine gute Frage. Ich weiß, Herr Lübking, wir bemühen Sie als Juristen über die Maßen. Haben Sie eine Ahnung?
Also hundertprozentig bin ich mir auch nicht sicher, aber ich glaube schon, dass der ukrainische Führerschein doch erstmal hier gilt. Aber ohne Gewehr.
Wahrscheinlich muss man dann doch noch mal vor Ort, also in den jeweiligen Ämtern nachfragen hier in Deutschland. Ja. Frau Kuhlmann, haben Sie noch eine ganz kurze Frage?
Eine kurze Frage vielleicht noch. Welche Plattform ist die richtige, um sich an die zu wenden, wenn man als Dolmetscher seine Dienste anbieten will?
Ha, die werden gesucht. Welche Plattform? Frau Brezka, Sie hatten ja schon gesagt, dass Dolmetscher wirklich dringend gesucht werden. Wo kann man sich melden?
Also es kommt ein bisschen aufs Bundesland an. Man kann auf jeden Fall mal auf den Webseiten der Flüchtlingsräte immer schauen, was da so steht. Also am besten auch von Anrufen absehen, sondern wirklich auf die Webseiten schauen, weil wir kommen nicht mehr hinterher mit den Anrufen und sind auch nicht immer im Büro. sondern eher vor Ort. Ansonsten in Berlin ist es zumindest so, dass zum Beispiel auch, wenn man auf der Seite der Arbeiterwohlfahrt schaut oder dass zum Teil bei der Caritas oder der Diakonie Aufrufe, dass es dort Aufrufe gibt und bei den verschiedenen Willkommensbündnissen. Also das heißt, man kann auch mal schauen, es gibt ja noch die wiederaktivierten Willkommensbündnisse aus 2015, wo man sich auch hinwenden kann.
Vielen Dank für diesen Hinweis und damit neigt sich unsere Sendezeit dem Ende zu. Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen zugeschalteten Gesprächsgästen bedanken. Marco Fieber, Vorsitzender der deutschen Sektion der NGO Liberico, Dariusz Gobert, Pressesprecher von Caritas International, Uwe Lübking, zuständig beim Städte- und Gemeindebund für Flüchtlinge und Integration und zum Schluss gehört Nora Brezka vom Berliner Flüchtlingsrat. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie in der nächsten Woche mein Kollege Manfred Kläuber an dieser Stelle. Dann ist das Thema Ü50 und nochmal Azubi, Jobsuche für Ältere. Und die Sendung, die eigentlich an diesem Tag im Programmheft stand, nämlich Nachhaltig Reisen, die holen wir nach am 2. Juni, genau an dieser Stelle. Ich darf mich verabschieden, danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen trotz allem einen guten Tag.